Im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 27 lesen wir: Ihnen, das heißt seinen Heiligen, wollte Gott kundtun, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden sei, welcher ist Christus in euch, die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Christus in euch, die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Liebe Gemeinde, in den vergangenen Tagen und Wochen haben wir auf dramatische Weise erlebt, was letzte Hoffnung ist. Letzte Hoffnung, einen Krieg in der Form zu verhindern, wie er jetzt stattfindet. Die letzte Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Wir gebrauchen aber diesen Ausdruck letzte Hoffnung öfter im Leben, weniger dramatisch. Es berührt uns schon, wenn ein junger Mensch in seiner Ausbildung durch eine Prüfung fällt und damit sich auf einem Weg letzte Hoffnung zerschlägt. Es berührt uns bereits, wenn jemand eine Konzertkarte hat und für seine Kinder jemanden finden möchte, der sie hütet, und dann nach einem Babysitter sucht und sagt: Du bist meine letzte Hoffnung. Letzte Hoffnung, wenn zwei Menschen miteinander nicht mehr reden können, die miteinander verheiratet waren und vor dem Scheidungsrichter sich die letzte Hoffnung zerschlägt. Letzte Hoffnung, wenn man in schwerer Krankheit seine Hoffnung auf ein Medikament setzt, das aber dann die gewünschte Wirkung nicht zeigt. Und sich so die letzte Hoffnung zerschlägt. In der Glaubenswelt spielen Hoffnungen eine große Rolle. Auch dort gibt es letzte Hoffnung. Denen allerdings viele sogenannte erste Hoffnungen vorausgehen. Jesus selbst hat offenbar die letzte Hoffnung seiner Jünger enttäuscht. Dadurch, dass er am Kreuz starb, statt das zu erfüllen, was ihren Hoffnungen entsprach, so starb in ihm ihre letzte Hoffnung am Kreuz. Wir aber hofften, er würde Israel erlösen. Das war ihre Perspektive über seinen Tod am Kreuz, den wir uns heute wiederum an diesem Abendmahlstisch vor Augen stellen. Sie konnten es nicht wissen, noch erkennen, dass sein Tod, sein Sterben, der Grund aller Hoffnung der Menschen auf Leben werden sollte. Sie haben nichts begriffen von dem, was geschah, und haben nur den Verlust ihrer letzten Hoffnung beklagt. Dabei würden mit diesem seinem Tod menschliche Hoffnungen auf immer verloren sein, auch unsere, selbst dann, wenn sie sich vordergründig erfüllen. Und seit diesem Tod würden göttliche Hoffnungen auf immer bleiben, auf ewig bleiben, selbst dann, wenn sie sich vordergründig betrachtet nicht zu erfüllen scheinen. Seit dem Tod Jesu am Kreuz gehen sie auseinander und kommen nie mehr zusammen, die menschlichen Hoffnungen und die göttliche Hoffnung. In unserem Text ist von einer großen göttlichen Hoffnung die Rede. Nicht von einer menschlichen. Christus in euch. Die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Nicht eure Hoffnung, der Grund für die Herrlichkeit. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Erfüllung einer göttlichen Hoffnung ist durch Menschen nicht herbeizuführen. Wie auch immer ein Mensch sich anstrengen mag, die göttliche Hoffnung in seinem Leben oder in der Welt zu erfüllen, wir vermögen es nicht. Wenn wir das begreifen, sollte es uns zutiefst entlasten können. Gott selbst will die Erfüllung solcher göttlicher Hoffnung herbeiführen. Und darum reden wir von göttlicher Hoffnung. Das wusste schon Gottes Volk im Alten Testament. Darum das Gebet des Psalmisten: Du, Gott, bist meine Hoffnung, meine einzige. Und der Lobpreis: Wohl dem Menschen, dessen Hoffnung der Herr sein Gott ist. Aus dem Munde Jesu können wir das Wort Hoffnung oder Hoffen nicht hören. Von Jesus kommt nie der Satz, jedenfalls ist keiner überliefert: Ich aber habe gehofft. Niemals spricht er im Blick auf sich selbst von Hoffnung. Er hat sein Leben auf den Ruf des Vaters gegründet und dieses sein Leben gelebt, erfüllt und bestanden. Jesus hat nie von Hoffnung geredet, jedenfalls nicht im Blick auf sich, sondern Hoffnung verkörpert. Er hat sich nicht nach Hoffnungen ausgestreckt, sondern sein Leben gesät. Als ein Glaubender. In seinem Tod am Kreuz scheinen alle Hoffnungen zu Ende zu sein. Die menschlichen als auch die göttlichen im Menschen. Das hing damit zusammen, dass in ihm sich noch einmal, in ihm, dem Menschen Jesus von Nazareth, sich noch einmal die göttlichen Hoffnungen der Menschen mit den menschlichen Hoffnungen der Menschen vereinigte. Beides wurde auf ihn projiziert. Er war der Träger von beidem, aber er ließ sich nicht davon bestimmen. Er ließ sich nicht durch die Hoffnungen anderer Menschen, die auf ihn gerichtet wurden, dirigieren, wie er sein Leben führen würde und erfüllen. Jesus war nicht der Erfüllungsgehilfe jener unseligen Mischung von menschlichen und göttlichen Hoffnungen in uns. Er verkörperte mit seinem Leben die Kraft und die Liebe und die Wahrheit des Gottes, auf den wir unsere Hoffnung setzen. Er war nicht die Hoffnung, er war die Wirklichkeit. Er war in Fleisch und Blut ausgedrückt, die Wirklichkeit Gottes in dieser Welt. Und er war es im Leiden, und er war es im Kampf, in der Auseinandersetzung. Darauf war alles in seinem Leben gerichtet, herauszufinden, was ihm und nur ihm geboten war zu leben, zu uns hin, mit uns Menschen und für uns. Jesus hat letztlich in seinem Leben nichts anderes gekannt als sich selbst. Aber als sich selbst hieß für ihn, als Sohn des Vaters. Als sich selbst hieß für ihn, es mit uns und für uns zu leben. Nicht um unsretwillen, sondern um seinetwillen. Er hat nicht sich verlassen und etwas für die anderen getan, um dann wieder zu sich zurückzukehren, indem er ganz sich selbst und seine Berufung lebte, lebte er sie als für uns. Und davon gibt es unzählige Berichte. Und dies ist der Christus in uns. In den Zeichen vor uns in Brot und Kelch, in Fleisch und Blut, ausgedrückt in der Vergänglichkeit dieses menschlichen Lebens, will er in uns wohnen. Und das, und er ist die Hoffnung in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Nicht eine Hoffnung der Abwendung von Unheil und Schwierigkeiten. Das mag unseren menschlichen Hoffnungen entsprechen. Aber das ist verwirrend und letzten Endes für unser Heil verderblich. Und so sind wir betrogen worden seit Jahrhunderten und lassen uns immer wieder betrügen mit vordergründigen Hoffnungen und setzen darauf unser Vertrauen. Und wenn sich die Wirklichkeit entpuppt und der Abgrund sich auftut, schreien wir, verzweifeln wir, fordern wir und niemand hört uns. Christus in uns, die Herrlichkeit. Es ist die Herrlichkeit Gottes. Es ist eine wortlose Hoffnung in Person. Es ist das zum Vater hingelebte Leben. Es ist ihm Ende, letzte Hoffnung. Die Erfüllung der Verheißung Gottes. Herrlichkeit für euch. Herrlichkeit Gottes für euch. Möge, wenn wir das hören, in unserem Geist und Herzen klingen. Herrlichkeit ist Würde, Ansehen und Lichtglanz. Ansehen Gottes. Gnädiges Ansehen Gottes im Blick auf unser Leben. Würde, die uns trägt in der Entwürdigung des Menschen in seinem Dasein. Lichtglanz gegenüber den Dunkelheiten und Finsternissen, in die die Angst den Menschen reißt. Und aus der heraus der Mensch verfügbar wird, hat er Angst, macht er alles. Alles, was man ihm sagt. Verliert Kontrolle, verliert seine Würde, verliert sein Ansehen. Lichtglanz Gottes möge unser Herz erfüllen. Lasst euch nicht täuschen von menschlichen Hoffnungen in euch selbst und in anderen. Lasst euch nicht täuschen vom Anspruch göttlicher Hoffnungen, so wie Menschen sie an uns herantragen und wir den Anspruch an uns selbst richten. Wir können sie nicht erfüllen. Gründet aber euer Leben in Christus dadurch, dass ihr ihn aufnehmt in euer Herz und euch seiner Innewohnung bewusst werdet im Angesicht dieser Welt und eures Lebens. So wird er zu eurer Hoffnung werden. Auf jeden Fall zu eurer letzten Hoffnung. Letztlich zur einzigen Hoffnung im Preisgegebensein unseres Lebens an Gott. Und dann werden wir uns nicht mehr als preisgegeben diesem Leben gegenüber fühlen, auch wenn wir preisgegeben sind. Wir werden Preisgegebene Gottes sein im Leben und im Sterben, in welcher Art auch immer. Über unser Sterben verfügen wir nicht. Lasst uns also unser preisgegeben sein an Gott mit Bewusstheit leben und darin unsere Hoffnung Ausdruck geben. Preisgegeben an Gott heißt aufgenommen in das Geheimnis seiner Gedanken mit unserem Leben, in das Geheimnis seiner Pläne mit dieser Welt. Dann mögen wir ehrfurchtsvoll die Geschehnisse dieser Welt verfolgen, unser Leben mittendrin wissen, aber willig. Nicht angstvoll uns zurückziehend, nicht herumhämmern müssen mit Verurteilungen. Wohl aber möge der Geist Gottes uns den Sinn und die Augen für die Wirklichkeiten öffnen, dass wir nicht länger von jener Verweichlichung, durch die unsere Generation und unser Teil der Welt so gezeichnet ist, den Blick verlieren für das Wesentliche, für die Gedanken Gottes, für die Pläne Gottes, nur noch daran denken, unsere Haut zu retten, sondern erkennen, dass er handelt in dieser Welt, die Zeichen der Zeit an seinem Volk erkennen, das auch uns repräsentiert und darum verstehen, dass wir nicht unschuldig durchs Leben kommen, auch nicht durch unseres. Unsere Schuld nicht beklagen, sondern zu ihr stehen, unsere Augen erheben und vertrauensvoll unseren Weg gehen, der jedem von uns persönlich zugewiesen ist. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Amen. Wir wollen uns nun einige Augenblicke Zeit nehmen für ein gemeinsames Schweigen und zu Gott hin reden. In unseren Herzen reden durch die Gebete, für die der Raum geöffnet ist, und für das Schweigen zwischen den Gebeten, das ein Gebet eigener innerer Art sein möge. Ich werde diese Zeit dann abschließen. Du siehst uns an, lebendiger Gott, und umgibst unser Leben mit Licht. Du siehst uns gnädig und liebevoll an, aber unsere Augen und unser Herz ist auf das Sichtbare gerichtet, und wir suchen Zeichen, die unseren Erwartungen entsprechen, um unsere Hoffnung zu stärken. Unser auf das Sichtbare gerichtete Sinn macht uns taub und verschlossen für deine verborgene Wahrheit und Wirklichkeit um uns und in uns. Wie danke ich dir für die sichtbaren Zeichen in Brot und Kelch, in denen du uns zu spüren gibst, wie nah du uns bist. Und nun erhelle unser Herz, dass wir diese Zeichen erkennen als von dir und deine Nähe und deine Zuwendung, deine Weisheit und deine Kraft für unser persönliches Leben daraus gewinnen. Amen.